Okay, auf geht's.
Hallo und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. So, heute wird es mal besonders lustig, würde ich sagen, denn nachdem man ja die ganzen Wochen und Monate immer nur über richtig ernsthaften, harten Horror gesprochen hat, war es doch auch mal Zeit, dass wir über Horrorkomödien sprechen. Und ich führe heute wieder einen Dreier-Talk und freue mich auf Markus und Patrick. Hallo Markus!
Hey!
Hallo Patrick!
Hallo Alex!
Freut mich, dass ihr beide erneut den Weg hierher gefunden habt. Vielen, vielen Dank! Ja, wir sind zu dritt und wir machen ein Spezial heute. Freut mich sehr. Ich hoffe, euch geht's gut.
Der Zefe halt gut.
Den Umständen entsprechend. Das Wochenende neigt sich dem Ende. Das ist immer so eine Frage, ob es einem da noch gut geht. Aber ja. Für den Moment ja.
Ja, wir haben jetzt frühen Sonntagabend. Aber ich diss euch jetzt mal ein bisschen. Ich habe 2 Wochen Urlaub jetzt.
Boah. Ich habe auch 1 Woche Urlaub.
Ach stimmt, hast du gesagt. Ja, stimmt. Genau.
Habt ihr euch ja schön verschworen gegen mich. Okay, ich konnte, ich muss noch 2 Wochen arbeiten, dann habe ich 1 Woche frei, da fahre ich weg, dann muss ich wieder 1 Woche arbeiten, dann habe ich wieder 1 Woche frei und dann fahre ich auch weg. So.
Ja, okay, ich kann das fast toppen. Ich habe jetzt, wie gesagt, 2 Wochen Urlaub, dann 2 Wochen Arbeit und dann wieder 1 Woche Urlaub. Das kann ich jetzt sagen dazu noch.
Es sei dir gegönnt.
Danke. Wir wollen über Horrorkomödien reden, beziehungsweise wollen wir das als Aufhänger nehmen für diese Folge. Und da gibt es ja einige. Ich bin, sag ich ganz ehrlich, nicht so der größte Fan von Horrorkomödien, aber es gibt natürlich einige kultige Streifen. Und natürlich gibt es auch einige Streifen, die unter Horrorkomödien aufgeführt werden, wo man eindeutig sagen kann, da sind sie wahrscheinlich gar nicht so richtig hinterlegt. Aber das werden wir mal gucken, was ihr davon haltet. Markus, fange ich mit dir kurz einfach mal an. Was würdest du sagen, ist denn so die Horrorkomödie, an die du zuerst denken musst? Oder heute Nacht, als ich das vorgeschlagen habe, das Thema, also ich labe euch auch nachts an, also an alle da draußen. Was ist die erste Horrorkomödie, an die du denken musst? Und was ist so richtig kultig für dich?
Das ist eine gute Frage. Das erste, was mir wirklich einfallen würde, wäre Tucker and Dale, weil ich den vor gar nicht allzu langer Zeit noch geschaut habe.
Ja.
Ansonsten, wie du es schon gesagt hast, ich finde, es ist relativ schwierig zu sagen, was denn jetzt wirklich eine Horrorkomödie am Ende sein soll, weil ich habe auch mal dann heute Morgen so ein bisschen Wikipedia angeschmissen und war über einige Einträge dort echt erstaunt, was so als Horrorkomödie gehandelt wird. Zum Beispiel würde ich sowas wie Scary Movie jetzt nicht als Horrorkomödie sehen.
Das ist
für
richtig.
Mich eine Verarsche.
Das ist Slapstick, ne?
Scary Movie ist ein Spoof, also eine Parodie.
Ja, das ist richtig. Und Patrick, was würdest du sagen, welcher Film kommt dir so direkt in den Sinn? Auch Tucker und Dale sogar oder eher ein anderer?
Tucker und Dale ist auf jeden Fall in der Hinsicht quasi so der biergeselligste Film. Also den kannst du wirklich ohne Anspruch schauen und er nimmt so viele Horror-Klischees auseinander. Mhm. Aber ich werfe jetzt auch was in den Raum, die Chucky-Filme ab, Chucky und seine Braut, die sind ja auch Horror-Comedy schlechthin.
Das stimmt. Chucky und seine Braut habe ich damals im Kino geguckt, 98, als er neu war. Und ich weiß noch, dass das Kino teilweise gebrüllt hat vor Lachen. Also das war, was ja eigentlich als ernstzunehmende Horrorreihe angefangen ist oder hat, ist ja dann eher zu einer Comedy geworden. Markus, das hatten wir ja auch, das Thema in unserer Dekadenanalyse.
Ich hab jetzt, genau.
Ich finde, das ist auch gut, dass es sich in diese Richtung hin entwickelt hat, weil diese Twist, dass Chucky dann dieser Mörder ist, das konnten sie ja nicht ewig tragen. Mhm. Es war schon unfreiwillig komisch, dass dann eine Puppe der Mörder ist. Also war es da die logische Weiterentwicklung, dass man daraus irgendwann eine Horror-Comedy macht.
Ja, aber die haben es halt bierernst gemeint, ne? Mit dem ersten und zweiten und dritten Teil, ne?
Auf jeden Fall.
Weil ich das mit dem Militär auch schon nicht mehr allzu ernst fand.
Das konnte man nicht ernst nehmen, aber das war, glaube ich, von der Grundidee schon noch, wie Alex auch sagt, als böser, in Anführungsstrichen, Horrorfilm gemeint. Also die haben, glaube ich, erst danach gemerkt, so nach dem Motto, irgendwie Leute, das zündet nicht so richtig, lass uns das doch mal in eine andere Richtung spinnen.
Genau, genau. Da haben sie sich ja dann entschieden, Chucky und seine Braut zu machen, der dann wirklich mehr Comedy war. Auch wenn er sehr hart war. Also der hatte ja schon seine harten Momente. Ich habe den seit Ewigkeit nicht mehr gesehen. Ich muss mir den vierten unbedingt mal wieder angucken, weil ich wirklich gute Erinnerungen dran habe.
Ganz im Ernst, das ist so eine meiner Lieblings-Horror-Comedies, aber es gibt auch gewisse Schauspieler, wenn du die siehst, dann denkst du, okay, jetzt wird's Horror-Comedy. Ich meine, da muss nur Bruce Campbell durchs Bild watscheln oder Nicolas Cage. Schon nimmst du das Ganze weniger ernst. Also sogar manche Darsteller sind so darauf abonniert.
Ja, okay. Ich bin gerade am Überlegen und ich komme nicht drauf, wer die Hauptrolle in Chucky und seine Braut gespielt hat. Jessica Alba oder Catherine Heigl? Wer von den beiden war's?
Catherine Heigl.
Ja, ne, es war nicht Jessica Alba, ne?
Nee.
Ja, okay, weil da war ich nämlich nicht ganz sicher. Bei Catherine Heigl, also die kannte ich vorher nur aus dem grottigen Alarmstufe Rot 2. Also das ist eine absolute Hühnerscheiße. Aber sonst war mir die kein Begriff. Und ich weiß noch, dass ich damals im Kino saß und dann Chucky und seine Braut guckte und mich die ganze Zeit fragte, woher kenne ich diese Frau? Und ich bin nicht drauf gekommen. Und heute, weißt du, ich meine, wir ziehen unser Handy und wissen das nach 10 Sekunden. Aber damals musstest du erst nach Hause fahren, bis du dann irgendwann dort am Internet warst. Und 98, oh Gott, ich weiß nicht, ob wir überhaupt 98 schon Internet hatten. Mein Vater hat das damals extrem spät erst installiert.
Da war ich 12. Ich durfte den Film noch nicht mal sehen.
Ja, da warst du noch zu jung, das stimmt, ja.
Dürfen und tun sind aber auch zwei verschiedene Dinge.
Das ist ja, richtig, ja.
Wir waren alle wahrscheinlich viel zu jung für diverse Filme.
Das stimmt,
oh, ja.
Das stimmt. Ja, das waren wir mit Sicherheit.
Nee, gerade die Filme, die wir zu früh gesehen haben, mit denen haben wir ja trotzdem eine nostalgisch verklärte Verbindung.
Ja, das ist richtig, das stimmt.
Aber Alex, wenn du wirklich Chucky und seine Braut nochmal guckst, garantiere ich dir jetzt schon, dass du den Soundtrack scheiße finden wirst, denn da ist jede Menge so Hardrock und Metal-Gedönse drin.
Weiß ich noch, habe ich noch genau in Erinnerung, ja.
Was habt ihr gegen Hardrock und Metal?
Ich nix.
Ich liebe Hardrock und Metal.
Danke.
Ja, jeden Abend mache ich Iron Maiden an.
Gut.
Insider-Gag, ne?
Ja, Insider-Gag, genau.
Platte mit dem Gehirn.
Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Jetzt kamst du mir zuvor. Ich wollte noch mal ganz kurz den einen Film ansprechen, weil ihr eben beide jetzt gesagt hattet. Tucker and Dale vs. Evil ist natürlich echt so mit die ultimative Horrorkomödie, die einem sofort einfällt, weil mir ist sie nämlich auch sofort in den Sinn gekommen, als ich drüber nachgedacht habe. Aber sind wir uns hier einig oder seht ihr das genauso? Markus, fang du mal an, gerne. Flacht der Film zum Ende nicht leider extrem ab? Oder ist der in deiner Meinung nach wirklich konstant gut?
Also konstant gut würde ich jetzt nicht behaupten. Das Problem ist, glaube ich, die erste Hälfte kann man, glaube ich, wirklich schon gut sagen. Die ist ja wirklich irre lustig. Weil da wird ja so ziemlich alles aufs Korn genommen, was man in Horrorfilmen machen kann. Und es ist ja auch wirklich großartig, ne? Allein wenn am Anfang er mit der Sense ankommt und versucht, die Teenies anzusprechen und die auf die zuläuft oder wenn die eine vom Felsen stürzt und er sagt, hey, wir haben eure Freundin und dabei noch so irre guckt. Also,
ja, genau, das stimmt.
Das macht ja schon sehr viel Spaß. Ich habe immer so den Eindruck, wenn die zweite Hälfte oder vielleicht ist es auch nur das letzte Drittel anfängt, geht der Humor irgendwie verloren. Ne? Dann ist es auf einmal eher doch ein halbwegs, zumindest im Ansatz, ernst gemeinter Horrorfilm. Da ist der Witz irgendwie so ein bisschen weg. Und das finde ich auch immer ein bisschen schade.
Ja, ist richtig. Patrick, wie siehst du das?
Es gibt im letzten Drittel auch noch gute Gags, wie dass diesen Killer dann auf einmal lahmlegst, weil er gegen eine gewisse Teesorte allergisch ist. Dass Dale auf einmal so einen Frauenfinger angenäht bekommt. Ich hoffe, es ist Dale. Oder dass der eine Redneck so mal ganz random der eine Frau in der Kegelbahn entführt. Aber ja, das Gesplätter können sie nicht die ganze Zeit aufrechterhalten, weil am Schluss sind eben fast alle abgemetzelt.
Ja.
Aber ich mag den trotzdem. Also Alan Tudyk und Tyler Labine, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, auf jeden Fall die beiden, die haben wirklich so eine nette Bromance miteinander. Also denen kaufst du es ab, dass die wirklich miteinander aufgewachsen sind.
Ja, das muss ich auch sagen. Also Markus, gerade wie du es auch gesagt hast, die erste halbe Stunde, vielleicht auch 40 Minuten, die sind echt klasse. Da lacht man sich echt kaputt. Hier gibt es in dem Film, das habe ich in der Besprechung dazu mit Bent übrigens, also liebe Grüße gehen raus, habe ich auch erzählt, dass es hier einige englischsprachige Gags gibt, die nicht übersetzbar sind, ja, und um kurz anzuschneiden, also die Jugendlichen beobachten, wie die beiden durch den Wald laufen, und er erzählt halt die ganze Zeit, boah, ich habe die so verprügelt, das war, hättest du sehen, so wie ich die verprügelt habe. Und dann meint er, ja, du bist ja halt auch hier the man, so um den Dreh, und sagt, ja, weißt du was, nachher mache ich sie kalt und dann kümmern wir uns um unser so und so. Aber das ist das sinngemäß, was er praktisch eigentlich im Englischen sagt. Aber gleichzeitig hat er auch gesagt, ich habe die so fertig gemacht bei dem Spiel, weißt du, nachher beende ich das Spiel, also gewinne ich, und dann machen wir weiter mit unserem so und so. Also praktisch mit einem, was er sagt, sagt er praktisch zwei verschiedene Sätze. Die Jungs oder Kids verstehen das natürlich so wie mit dem ersten Satz, aber gemeint ist es natürlich so wie im zweiten Satz, den ich jetzt gerade gesagt habe. Also es ist unübersetzbar, weil es halt zwei verschiedene Dinge sind, die er sagt, aber mit dem gleichen Satz. Und da habe ich mich bepisst vor Lachen beim ersten Mal schauen, aber das ist halt leider nicht übersetzbar gewesen, ne? Ich finde, dass der Film dann irgendwann auch leider in so eine Richtung geht, wo er dann zu viel wollte. Patrick, du hast es gerade gesagt, natürlich kann man das Gesplättere irgendwann nicht weiter aufrechterhalten, weil die sind ja auch alle weg gewesen. Mein Vater, der bepisst sich heute noch vor Lachen, der kann gar nicht aufhören zu lachen, wenn er das sieht, also wie der Typ kopfüber in den Häcksler springt und sowas. Oder eher in das... Beste Szene, ja. Oder eher in das Wespennest mit der Kettensäge rein.
Lauft um euer Leben.
Ja, genau. Das ist mega köstlich. Aber dann hat er diesen Punkt, dass er wirklich leider abflacht. Also die mussten irgendwie auf eine Idee kommen, und dann kamen sie auf die Idee, dass dieser eine von den Teens plötzlich total irre wird. Das ist totaler Blödsinn. Und dass sie uns am Ende noch erzählen wollen, dass dieses wirklich bildhübsche Mädel am Ende sich ja dann in Dale, ja, oder Tucker, ich weiß gar nicht, wer ist von den beiden dann ja verliebt und die zusammen sind, das glaubt halt keine Sau, ne? Also da fand ich dann wirklich am Ende hin so die letzten 25 Minuten einfach schlichtweg sehr, 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 sehr öde.
Ich sehe es nicht ganz so eng wie ihr, aber natürlich flacht er im letzten Drittel ab, aber das ist wirklich das Problem von vielen Horrorfilmen, beziehungsweise auch von Comedies, dass die so gut vorlegen. Am Schluss muss man dann eben wirklich in diese abgetretenen Pfade gehen, um das Ganze in so ein filmisches Korsett zu zwängen. Dann wird es eben wirklich wieder mainstreamig. Ist halt ein Problem, das hat der Film an sich.
Markus, was hast du dazu?
Ja, mainstreamig, ich weiß gar nicht. Ist Tucker und Dale nicht per Definition schon mainstreamig, weil es eine Horrorkomödie ist? Also
nein, ich wollte damit sagen, dass er dann eben diese Falle geht, dass man so einen Abschluss finden muss, und dann wird es eben wirklich filmisch, dann werden diverse Klischees abgefeuert. Beim Horrorfilm hast du das auch, bei einer Comedy hast du das auch, bei einem Biopic hast du das auch, dass einige Künstler nicht erfasst werden können, weil das wirklich in dieses filmische Korsett pressen musst.
Schön gesagt. Ja, wollen wir natürlich nicht nur über Tucker und Dale sprechen. Welcher Film zum Beispiel auch als Horrorkomödie gilt, was mir aber nicht klar gewesen ist lange Zeit. Als Kind habe ich die Hosen bis zum Kragen voll gehabt, weil ich dachte, das ist für mich einer der schlimmsten Horrorfilme der Welt, auch der zweite Teil dazu, und zwar die Ghostbusters-Filme. Also da ist ja natürlich aus, wenn man das mit heutiger Sicht sieht, aber auch damals als Erwachsener, ja, dann war klar, dass das halt alles nicht ernst genommen ist und dass das eher in die Comedy-Schiene geht. Würdet ihr die Ghostbusters-Filme auch als Horrorkomödie bezeichnen oder fallen die da nicht rein?
Och doch, es gibt genug Horrorelemente. Der rosa Schleim wird ja auch eine Zeit lang wirklich bedrohlich aufgebaut.
Ja.
Beide Filme haben wirklich so Sequenzen, wo du denkst, okay, das sind jetzt Horrorreferenzen. Ist dann auf einmal so ein Marshmallow-Mann wirklich angestampft kommt.
Ja, ist eigentlich ganz süß. Markus, was hast du?
Ich muss gestehen, ich habe den eigentlich nie als Horrorkomödie gesehen, als Komödie schon, aber ich habe das eher so als so eine Art Abenteuerfilm immer wahrgenommen.
Ach ja.
Weil die Horrorelemente, finde ich, sind ja gar nicht so treibend. Aber es ist auch ein Film, den ich halt schon Ewigkeiten kenne. Also es wäre bei mir niemals die erste Assoziation einer Horrorkomödie gewesen. Ganz im Ernst.
Der erste Film ist ja wirklich so gesehen ein Start-up-Film. Also es geht ja wirklich darum, dass ein Unternehmen gegründet wird und dass die wirklich in jedes Fettnäpfchen treten. Und dass die treten können. Und dann dieser Horroraspekt, der findet eher fast schon nebenbei statt.
Genau. Darum hätte ich es halt nicht als Horror- oder Gruselkomödie gesehen.
Ja. Ich habe damals, als ich das erste Mal die Ghostbusters gesehen habe, war ich unheimlich gegruselt. Also ich war ja auch sehr zart beseitet, damals als wirklich Kind sowieso, ne? Da konnte ich ja gar nichts gucken, ohne dann eine ganze Nacht nicht mehr schlafen zu können. Und weiß noch, dass ich zum Beispiel den ersten Teil als Kind zum ersten Mal gesehen habe und sie den Geist ja in der Bibliothek ja sehen, der sich ja dann auf einmal dann ja dann so wie so ein Gewitter, so wie so ein Blitz ja dann so aufbäumt, ne? Und da war bei mir vorbei, ne? als Kind. Ich meine, gut, da war ich auch zu jung wahrscheinlich dazu, aber was hatte ich die Hosen voll? Und ich muss auch sagen, ich glaube, das hat sich vielleicht mittlerweile geändert, aber ich fand auch viele Jahrzehnte lang den zweiten sogar besser als den ersten. Also, das ist vielleicht so Blasphemie, rufen jetzt einige, ne? Weil,
ich wollte gerade sagen,
also,
unpopular opinion coming in.
Ja, wahrscheinlich. Also ich muss sagen, dass ich den zweiten sehr spannend und gut fand, als da zum Beispiel Vigo, ist das Vigo auf dem Bild? Ich glaube ja, ne?
Ja, Vigo, okay. Der Karpaten.
Ja, richtig. Und es gibt diesen Moment, ich glaube, da wisst ihr beide, was ich meine. Wenn Sigourney Weaver spielt das ja dann ja doch dann vor diesem Bild rumläuft, dann sieht man doch im Hintergrund, wie das Bild auf sie herabguckt und sie anlächelt. Und in dem Moment, wo sie hochguckt, guckt das Bild aber wieder geradeaus und normal. Und das fand ich super. Und das fand ich super spannend damals und gruselig. Und als dann später dieser Moment kommt, wo man sieht, dass das Bild, also dass der Kopf sich so rausdrückt aus dem Bild, was natürlich total simpel gemacht war damals, ja. Aber das fand ich so spannend. Und ich hätte nie das für eine Komödie gehalten. Ich hatte die Hosen voll, also sowohl beim ersten als auch beim zweiten Teil und habe halt nie den Witz gesehen, der eigentlich dahinter ist, ja. Also, da war ich zu doof.
Da nicht schon wieder das rein, von wegen Filme, die wir zu früh gesehen haben, die uns nachhaltig geprägt haben, weil ich verstehe den Hass auf Ghostbusters 2 nicht. Klar, er ist ein bisschen schwächer, aber er hat trotzdem noch genug ikonische Szenen, auch ein paar wirklich abgefuckte Szenen, schon allein wie der Kinderwagen da durch die halbe Stadt rast wegen diesem
Zu Anfang, genau. Richtig, ja. Ja, das fand ich auch spannend.
Also er hat wirklich genug abgefuckte Szenen und vergleicht das jetzt mal mit all den ganzen Kram, den man jetzt mit Ghostbusters versucht hat. Deswegen, ich finde, durch all das, was danach passiert ist, auch wenn ich Ghostbusters den vorletzten zumindest auf einer emotionalen Ebene schön fand, er wurde durch die schlechten Remakes und Sequels irgendwie rehabilitiert so ein bisschen. Schon allein, weil Bill Murray da gefühlt noch ein bisschen Bock hatte zu Schauspielern.
Ja. Der letzte Teil, Frozen Empire, habt ihr den beide gesehen?
Ja.
Ja.
Und wie ist der? Weil ich kenne ihn noch nicht.
Oh, wo fängt man da denn am besten an? Also, ich habe den Film mit meiner Frau und meinen Kindern zusammen im Kino geschaut und wir hatten am Abend vorher den ersten Teil halt geguckt, also den ersten von diesem, von der neuen Reihe.
Ghostbusters Legacy.
Genau, oder Afterlife, ne? Je nachdem, in welcher Sprache man gerade unterwegs ist. Und ich muss gestehen, also was du eben gesagt hast, dass der Legacy ja so eine gewisse emotionale Ebene noch ansprechen kann, das finde ich auch durchaus. Bei Frozen Empire hatte ich das Gefühl, dass man da ein bisschen zu viel in Summe wieder wollte, dass man zu viele Handlungsstränge bedienen wollte und dadurch letzten Endes keinen so richtig erzählt hat. Also viel reingepackt, ohne eine stringente Handlung am Ende zu haben.
Okay.
Sodass du am Ende auf einmal vollkommen überhastet alles auflösen musst. Also so hat es zumindest auf mich gewirkt.
Also wirklich, du hast die alte Generation, du hast die neue Generation und dann packst du nochmal ein paar neue Ghostbusters mit rein. Und zusätzlich hast du noch so eine emotionale Komponente, also du machst wirklich viel zu viele Handlungsstränge auf. Deswegen bespielt dieser Film zwar vieles, aber nichts davon richtig. Es verläuft dann auch da schon wieder so in diesem üblichen Filmkorsett. Ich hätte es sogar besser gefunden, hätte da, weil diese Person wurde als die cleverste Person überhaupt etabliert in dem Ghostbusters-Franchise und die macht dann so eine dumme Handlung, dass du das Ganze spätestens ab dem Moment nicht mehr ernst nehmen kannst. Hier, die neue Egan Spengler, die fängt eine Romanze mit einem Geist an. Und dieser Geist nutzt sie aus wegen dem Bösen, also dem Oberbösen, der da rumthront, aber im Endeffekt vielleicht 10 Minuten im Film zu sehen ist. Du machst dann so viele Handlungsstränge auf. Also da war wirklich Potenzial für 2, 3 Teile, aber die haben das alles in einen Film geballert. Und er war wirklich handwerklich solide, aber
gut gemacht war, ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht wäre es sogar eher was für eine kleine Fernsehserie gewesen. Ist ja im Moment auch schwer in Mode, ne? Irgendwie eine sechsteilige Miniserie oder so zu machen.
Du hast ja Finn Wolf halt, also den von Stranger Things. Das hätte sich mit dem gerade erst recht angeboten. Mach doch eine Ghostbusters-Miniserie daraus. Aber ballert das doch nicht in die 90 Minuten und Bill Murray, der hat endgültig keinen Bock mehr darauf zu Schauspielern. Zumindest in dem Film, die paar Ghostbusters, die noch vorhanden sind, also die alten, die wirken so, als hätte man die für die letzten paar Minuten wirklich mal durchs Bild geschoben.
Ich muss sagen, ich kann mich auch gerade bewusst gar nicht erinnern, was Bill Murray im Film gemacht hat.
Ja, die tauchen im Finale auf, weil im Finale, da müssen sie natürlich alle nochmal durchs Bild watscheln. Du hast ja auch hier unseren Hunan Yanjani oder wie auch immer er heißt, der ja quasi ein Feuerbändiger ist, den Halbfilm nur so ein bisschen mit dem Feuerzeug rumspielen kann, aber im Finale hat er dann so die große Schlüsselrolle. Und ich dachte im Prinzip, dass der erste Film eine Staffelübergabe war, dass damit die alten Ghostbusters abgefrühstückt sind. Aber dann hast du dann nochmal eine andere Ghostbusters-Zentrale, die dann auch noch gezeigt wird.
Ist natürlich schön, er macht ja so ein bisschen Fanservice auch weiter, ne? Weil ja, im zweiten Teil hat Ray ja auch seinen Laden hier mit Ray's Occultics und in dem Laden spielt dann ja auch ein Teil von dem Film. Daher ist mir Ray zum Beispiel wesentlich präsenter, bei dem, weil da wenigstens was passiert, woran ich mich erinnern kann.
Ray ist Dan Aykroyd, ne?
Ja.
Ja, okay. Ja gut, also so viel zu Ghostbusters. Das fand ich auf jeden Fall als Horrorkomödie wirklich immer, konnte ich als Horrorkomödie nicht sehen. Ein anderer Film, an den viele nicht denken, wenn es um eine Horrorkomödie geht, aber denn doch eine ist, und das hatte ich auch damals wirklich so verstanden, fantastischer Streifen. Was haltet ihr denn von The Frighteners?
Ich mag den total, also...
Mit Michael J. Fox, ja, ne?
Genau.
Ja, das ist für mich die erwachsene Version von Ghostbusters. Find den super. Vor allem auch Jeffrey Combs darf herrlich overacten. Peter Jackson wirkt hier fast schon so, als wollte er Tim Burton imitieren. Also der Danny Elfman-Score, der da mit einfließt, das ist wirklich wie so ein verschollener Tim Burton-Film. Und dazu noch diese Gewaltspitzen. Ich mag den wirklich sehr, sehr gern.
Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn nie gesehen. Auch wenn ich schon viel davon gehört habe und ich Michael J. Fox sehr gemocht habe. Klar durch Zurück in die Zukunft. Aber es ist einer der Filme, die ich noch nie gesehen habe.
Wow, okay. Also der ist ja auch leider nicht ganz so leicht zu bekommen heutzutage. Also, oder nee, ich glaube, es ist jetzt vor einiger Zeit mal eine richtig tolle Box erschienen, meine ich, mich zu erinnern. Das habe ich vergessen.
Ich wollte es gerade sagen. Doch, also ich habe den noch in der alten Version, wo diese Szenen von der Langfassung noch nicht synchronisiert waren. Mittlerweile ist das synchronisiert. Mittlerweile ist das in der hochwertigen Box. Also mittlerweile hast du keine Entschuldigung dafür, den Film nicht gesehen zu haben. Mhm. Ich finde, das war irgendwie so das Bindeglied von Peter Jackson. So diese Abschiedsphase von Peter Jacksons krassen Horror. Quasi der Übergang dann zu Herr der Ringe. Also dazwischen gab es natürlich noch Heavenly Creatures, aber
ja, genau.
War das gefühlt für mich so dieser Übergang von Peter Jackson, der sich dann nach an Hollywood herangetraut hat.
Also ich weiß noch, dass ich Frighteners damals bei, wenn ich mich nicht irre, auf Premiere gesehen habe, gab es ja damals noch. Und da gab es ja auch die Möglichkeit, Filme dann in Anführungsstrichen zu streamen. Das war es natürlich noch nicht, aber man konnte ja, man muss sich das so vorstellen, an alle, die jetzt ein bisschen jünger sind, da war dieser Film und der lief, alle 2 Stunden fing der an. Und man konnte dann anrufen und angeben, um wie viel Uhr man den Film sehen möchte. Und dann wurde man für diese Uhrzeit freigeschaltet. Das ist totaler Wahnsinn. Das kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Also der Film,
echt nicht, ne?
Kennst du das auch noch? Das ist total verrückt.
Ja.
Und so hat man dann damals dann angerufen, da hat man mit dem Computer gesprochen und dann hieß es, wann möchten Sie den Film sehen? Um 16 Uhr. Um 18 Uhr. Um 20 Uhr. Und dann hat man gesagt, stopp, Sie möchten den Film um 20 Uhr sehen? Ja. Und dann, alles klar. Und dann hat man das bestellt. Ich glaube, dann hat man dann ja auch dafür bezahlt. Ne? Es wurde ja dann, ich weiß ja, wahrscheinlich wurde das dann später dann mit abgebucht. Und dann hat man den Film dann, ja, dann einfach dann freigeschaltet bekommen. Sonst war es ja alles dann digital verändert. Ich glaube, man konnte den Ton vorher hören, aber das Bild halt nicht sehen. Und jetzt wurde halt das Bild freigeschaltet. Was man konnte, das glaube ich, ging dann irgendwann nicht mehr. Man konnte den Film auch sogar aufnehmen, ja, auf VHS damals noch. Und ich habe mir Frighteners dann so freigeschaltet, hatte eigentlich nichts gewusst, auch nichts erwartet, Trailer kannte ich nicht. Und ja, mal gucken. Als der Film dann kam, war ich wirklich begeistert. Also dieser Film hat mich schlichtweg umgehauen. Und der war ja auch ab 18, obwohl der gar nicht so brutal ist, er zeigt die Brutalität halt offscreen. Und das war damals denen dann aber auch zu hart, weil es gibt ja diese Szene, dass sie ja da mit dem Gewehren und den Pumpguns und was sie da doch haben, doch durchs Krankenhaus gehen und doch die ganzen Patienten abmurksen. Und das ist schon bitter, ne? Auch wenn das nicht so explizit gefilmt war, auch ohne Blut sogar, da muss man Peter Jackson lassen, weil dem hat es wahrscheinlich eigentlich in die Finger gejuckt, das Brutale zu filmen, würde ich meinen. Deswegen hat der Film die 18 bekommen. Mittlerweile ist er aber ab 16 runter, ne?
Peter Jackson hat bestimmt kein Blut mehr bekommen, weil er alles für Braindead aufgebraucht hat.
Ja, das kann gut sein, ja, genau.
Bad Taste. Nicht zu vergessen, Meet of the Feebles.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, es liegt wirklich an so ein paar Sequenzen, die platzende Köpfe oder als Michael J. Fox da ins Totenreich wandert und da quasi seinen Tod inszeniert, also wegen solcher Sachen, weil ja, hinsichtlich so Selbstmord und so Sachen ist man hier natürlich zu Recht bedacht und sagt, hey, wir sollten da aufpassen, dass das nicht zu viele Leute sehen. Und du hast mich das gefragt, obwohl ich den Film schon ein paar Mal vorgeschlagen habe, so für an unserer nächsten Filmbesprechung, da habe ich auch schon gesagt, Frighteners wäre wirklich so ein Film, den haben viel zu wenig Leute gesehen und er macht wirklich extrem Spaß. Und es liegt auch daran, dass Michael J. Fox da wirklich gut aufgelegt ist. Die ganzen Nebendarsteller sind wirklich top. Jack Busey mal wieder als Psychopath. In dem Film stimmt einiges. Das ist wirklich eine Horror-Comedy, aber nicht eine Horror-Comedy, die über die Stränge schlägt. Der nimmt seine Charaktere noch ernst.
Also es gibt eine Szene im Film oder so Szenenabläufe, da habe ich beim ersten Mal gucken gedacht, okay, jetzt flacht er bitter ab, bitterböse ab sogar. Das ist aber noch recht zu Beginn. Also wenn du ihn dann im Haus siehst mit den Geistern, dann gibt's ja dann diesen Moment, dass er dem einen Geist doch dann irgendwie ein Insektenspray ins Gesicht sprüht und dann fallen ja dann seine Augen nach hinten hin ein. Das war damals in der 16er-Version geschnitten, weiß ich noch. Das hatten sie damals wohl definitiv ab 18 angesehen. Und dann gibt's direkt danach eine Szene, wo der Geisterhund irgendwie kommt und dann auch der Euer Ehren sagt, er ja, also Judge nennt er den auf Englisch, der schießt ja dann einfach rum, dann muss er dem Hund an den Schwanz greifen und wird dann mitgezogen und das ist so eine Szenenabfolge von wenigen Sekunden, die schlichtweg albern und auch unnötig wirkte, wo ich mir dachte, okay, was passiert hier jetzt? Das ist alles, das ist Unsinn. Aber er wurde wieder besser, aber das ist so ein Moment, wo ich dachte, okay, das macht jetzt alles hier keinen Sinn.
Ich finde, da blitzt eben noch so diese alte Peter Jackson durch. Ich verzeihe das. Und auch diese Puppe, die da attackiert, das ist eine Raggedy Doll, also die wirkliche Annabelle-Puppe.
Ach, okay.
Ja, also die Annabelle-Puppe, das war eine Raggedy Doll, also diese kleine, rothaarige, pugelartige Puppe.
Mhm. Ich musste lustigerweise vorhin auch denken, noch kurz an Frighteners in einer anderen, wegen einer anderen Situation. Und zwar gibt es in dem Film diese Szene, das spoilt jetzt ein bisschen, aber es ist jetzt nichts für die Handlung. Da ist doch Michael J. Fox im Polizeiauto und dann greift doch er in seinen Mantel rein und man erwartet jetzt, dass er irgendwie eine Knarre zieht und dann holt er aber nur so ein kleines Sitzkissen raus, aber so ein rundes und da setzt er sich ja dann drauf.
Er hat dieses Hämorrhoidenkissen.
Ja, genau. Ist das speziell für Hämorrhoiden? Das weiß ich gar nicht.
Ja, was ich eben auch so ultra geil finde, ist, dass der Drill Sergeant Instructor von Full Metal Jacket, er spielte auch wie ein Drill Sergeant Instructor, also er spielt einen Militärgeist, der Michael J. Fox wirklich die ganze Zeit beleidigt. Und dann gibt's wirklich so ultra lustige Szenen, also der eine, der alte Sack von den Geistern, die Michael J. Fox helfen. Der eine rammelt dann einfach so einen Mumiengeist und der sagt dann, ja, es ist wirklich besser, wenn sie stillhalten. Also bei solchen Momenten lache ich mir da wirklich immer noch den Arsch ab, obwohl ich den Film mittlerweile echt 10-mal gesehen habe.
Ja, der ist auch immer gut. Also Markus, du musst den wirklich mal nachholen, ganz ehrlich.
Ja, wir müssen ihn besprechen. Fürs Protokoll kann ich sagen, ich habe gerade eben den Film auf Amazon bestellt und wehe, der ist jetzt nicht gut, dann bin ich schwer enttäuscht. Und jetzt erwarte ich auch, dass ihr beide den besprecht.
Okay, alles klar. Wenn du ihn dann geschaut hast, dann musst du in der Telegram-Gruppe schreiben, wie du ihn gefunden hast, ne?
Nee, also ich finde den wirklich brutal unterschätzt. Er fällt wirklich ab, weil Braindead hat so einen übermäßigen Hype, bei Tales hat einen übermäßigen Hype. Dann kam dann natürlich King Kong und dann kam Herr der Ringe. Und diese kleineren Sachen, ich betone jetzt kleinere Sachen, einfach weil der einfach nur ein Budget von 26 Millionen hat. Und dafür ist der Film verdammt geil.
Ja.
Das ist nicht an den Budget gebunden, wollte ich damit nur sagen. Er sieht deutlich hochwertiger aus. Und durch den Danny Elfman-Score hat er wirklich was Tim Burton-mäßiges.
Das stimmt, ja, das ist richtig. Ich habe mir wahrscheinlich 2005 oder 2006, ich überlege gerade, es wird aber eher im Winter 5, 6 gewesen sein, da war ich unterwegs und habe plötzlich eine DVD-Sammlerbox gefunden des Films. Also war ganz neu rausgekommen. Also mit dem Director's Cut, aber nicht synchronisiert. Und auch mit 2 extra DVDs noch dabei. War ja natürlich noch vor Zeiten der Blu-ray. Also auf DVD, ja? Ist nur reine DVD.
Ja, dann, das, ne? Ist die Box, die ich habe.
Dann haben wir die gleiche, weil die habe ich mir damals gekauft und habe die heute noch im Schrank stehen. Also ich weiß gar nicht, wie oft die schon mit mir umgezogen ist. Das ist eine richtig tolle, tolle Box, ja.
Nee, das ist quasi so aufklappbar und die Menüs sind quasi so in Grabsteinform, dann ist das dasselbe Menü.
Ja, ja, richtig, genau, genau. Okay, das zu The Frighteners. Was hältst du denn von Shaun of the Dead? Ist das ein Horrorkomödie, wo du sagst, ja, der ist richtig top oder ist dir das zu drüber?
Ich habe mit den Filmen Simon Pegg und Nick Frost entdeckt. Also ich finde, das ist eine der besten Zombie-Comedies, die wir haben. Auch da die emotionale Komponente ist vorhanden. Es gibt wirklich einige gute Running Gags, aber es gibt so eine Gewaltspitze, wo ich denke, der Film hätte 18 sein müssen, wo der eine Kumpel, wo die Eingeweide rausgerissen werden, wo die da durchs Fenster greifen, wo ich denke, holy shit, das ist krank. Aber er hat auch wirklich einen guten Score. Also wenn sie zu Good Times mit diesem Billiard-Kö auf den alten Zombie wieder einschlagen. Ich feiere es jedes Mal. Also es gibt wirklich ein paar legendäre Sequenzen. Und ich finde, dieser Film ist mit dem Dawn of the Dead Remake, das wir ja zusammen besprochen haben, und natürlich The Walking Dead dafür verantwortlich, dass die Zombies bei uns in der Popkultur quasi wieder so ein Revival hatten. Also ich mag den nach wie vor, ich feiere den nach wie vor, ich lege den wirklich sehr, sehr gerne ein. Und es ist wirklich so ein geiler Start in die Cornetto-Trilogie. Ist wahrscheinlich sogar der geilste Film von der Cornetto-Trilogie.
Ja, das würde ich aber auch sagen, ja. Markus, erzähl mal, was hältst du von Shaun of the Dead?
Ich mag auch schon das Remake von Dawn of the Dead nicht, also insofern. Zombies sind damals irgendwie ja brutal gehypt gewesen. Ich bin mir gar nicht sicher, womit hat es angefangen? War 28 Days Later noch davor?
Ja, weiter vor noch, ja. Obwohl, was heißt weit? Nee, du hast recht, so weit war das gar nicht. Das war fast das gleiche
Jahr, ne? Ich wollte gerade sagen, 2002.
Ich hätte auch gesagt, 2-3 Jahre wahrscheinlich. Und irgendwie wollten damals mir alle immer erzählen, man müsste diese Filme unbedingt gucken. Und irgendwie ist es nicht an mich gegangen. Natürlich sind die lustig, gar kein Thema. Gerade Dawn of the Dead ist ja manchmal eher unfreiwillig lustig, dann habe ich so in Erinnerung.
Ja.
Oder welchen meinst du? Das Original oder das Remake?
Nee, das Remake, das ihr beide ja auch mal besprochen habt.
Ja.
Ja, er ist gar nicht mal so gut gealtert, aber ich mag ihn nach wie vor.
Ja, das ist halt der Punkt, ne? Das ist, glaube ich, ja genau das, was du meinst. Man verbindet oft emotionale Sachen damit und für dich war es halt ein Film, den du cool fandest. Und für mich war es wirklich, alle Welt hat mir erzählt, du musst diesen Film gucken oder auch Shaun of the Dead und 28 Days Later und weiß ich nicht was. Und ich habe keinen dieser Filme gemocht, weil ich fand Zombies langweilig. Ich finde, an Zombies ist für mich nichts Spannendes und wenn man sich dann drüber lustig macht, okay, natürlich sind da lustige Szenen drin, sind natürlich auch großartige Schauspieler dabei, ne?
Ich muss Markus zu einem gewissen Teil zustimmen hier, ganz ehrlich. Und zwar bin ich auch kein großer Zombie-Fan. Also Zombies waren für mich nur in einem Medium wirklich richtig spannend und gruselig. Und das ist in Computerspielen. Und zwar in Resident Evil damals. Ne, natürlich der erste Teil, der zweite, also zur PlayStation-Zeit noch, da waren Zombies einfach unfassbar spannend. Als dann 28 Days Later kam, da ist es ja so gewesen, dass die ja jetzt ja rannten, ne, und springen konnten wie Rehe und so, wo ich mir halt dachte, das sind doch keine Zombies.
Ach, übrigens, das ist mal eine Grundsatzfrage, die wir klären sollten. Mögt ihr die langsam oder die schnellen Zombies mehr?
Das ist eine gute Frage. Würde ich direkt mal anfangen. Also ich mag auf jeden Fall die Resident Evil Zombies mehr. Die sind halt natürlich langweiliger. Ne? Also ich meine mit schlürfend, langsam, lahmarschig, stinkend.
Zum Glück kein 4D, ne? Oder 5D wäre es ja dann.
Ja, richtig, genau. Ja, richtig. Markus, dir sind dann wahrscheinlich auch eher die, welche sind dir lieber? Die rennenden oder die lahmen?
Rennende Zombies fand ich nicht die Bohne spannend. Also ich bin auch eher dabei, wenn es atmosphärischer zugeht. Und von daher, klar, wenn Zombies durch die Gegend schlurfen und weiß ich nicht was, natürlich erreichen sie dich mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, als wenn sie hinter dir herrennen.
Das ist
aber vielleicht sind Zombies ja wie Jason. Ne? Egal, wie schnell du rennst, Jason ja, kann genau. schneller gehen.
Insofern. Ja, das ist richtig.
Bei mir ist es so ein Hybrid aus beiden. Ich habe mir immer gedacht, dass das vom Verwesungsgrad abhängt.
Aha. So kann man es sich auch hinstreichen, ja.
Weil ich dachte, am Anfang, die imitieren ja noch diese alten Verhaltensweisen. Es gibt mittlerweile auch diverse Brettspiele. Mir fällt nur der Name nicht ein, wo die das mittlerweile da auch festgelegt haben. Dass sie dann sagen, ja, wenn die Zombies gerade infiziert sind, dann können sie noch rennen. Aber wenn sie jetzt eine Zeit lang existieren, dann sind sie halt verwest, dann können sie nicht mehr rennen.
Ist eigentlich gar nicht so doof, ja, so habe ich das aber auch noch nie gesehen. So könnte man sich das ja echt erklären, ne? Dass wenn sie ganz frisch gebissen wurden, sind sie halt noch agil genug, um schnell zu laufen, aber je mehr sie verwesen, weil sie sind ja tot, desto langsamer werden sie. Also das, oh, wir haben hier was Neues entdeckt gerade hier.
Aber heißt das dann, wenn 28 Years Later rauskommt, dass die dann alle irgendwie einen Rollator haben oder wie muss man sich das vorstellen?
Nein, ich glaube nicht.
Okay, der war gut.
Dazwischen wird es noch so ein paar neue Zombies geben, weil die haben ja inzwischen andere Leute gebissen. Und ich empfehle da wirklich sehr, lest den Zombie Survival Guide von Max Brooks. Also das ist der Sohn von Mel Brooks.
Ach ja.
Und der hat mit eins der prägendsten Zombie-Werke in letzter Zeit geschrieben. Und da haben die das wirklich wie so ein nüchternes Sachbuch geschrieben. Und gerade deswegen ist das so gut, weil da erklären sie dann wirklich, ja, du musst dich dann im Keller verschanzen, du musst Lebensmittelvorrat für die nächsten 2-3 Wochen mindestens haben. Ich habe das Gefühl, als am Anfang Pandemie ausgebrochen ist, also Corona oder die Klopapierkriege, dass die dieses Buch studiert haben, weil gefühlt haben bei uns alle diese Lebensmittelmärkte gestürmt und haben dann fast 1:1 das gemacht, was in diesem Buch da beschrieben wurde. Also das ist erschreckende Realität geworden. Das wirklich von einem der Kings of Comedy. Er hat eins der besten Zombie-Bücher der letzten Jahre geschrieben. Also ja, ich mag einen Hybrid aus beiden. The Walking Dead hat auch einen Hybrid aus beiden benutzt. Also wenn die lange genug verwest waren, dann gab es so einen Sumpf, so einen Brunnen-Zombie, der ist ewig im Runden vor sich hin vergammelt, der konnte dann natürlich auch nichts mehr, aber es gab auch schnelle Zombies da, also da hatten sie es auch immer wieder von Verwesungsgrad abhängig gemacht.
Mhm. Ist auf jeden Fall gar nicht so eine blöde Idee. Also bei mir waren nach 28 Days Later war damals für mich das Zombie-Thema eigentlich durch. Und der war natürlich auch alles andere als lustig, ja, aber der war halt auch für mich nicht sonderlich gruselig. Also der Film, ich meine, jeder, der die Folge, die ich mit Christian aufgenommen habe zu 28 Days Later, wird wissen, du lachst. Ja, wir haben da einiges zum Meckern gehabt. Und zwar viel mehr, als ich erwartet hatte, bevor ich den Film besprochen habe mit ihm. Also dann hat man dann nach dem Rewatch, wie man ja heute sagt auf Neudeutsch, ist mir dann oder uns beiden aufgefallen, dass der Film gar nicht mehr so wirkt wie damals. Andere sehen das natürlich anders, aber gut, das ist eine Geschmackssache. Aber um auf Shaun of the Dead zurückzukommen, ich habe den Film damals unfassbar gefeiert. Ich fand den wirklich richtig gut. Der hat so viele Comedy-Elemente gehabt und dieses ganze Zombie-Ding so auf die Schippe genommen, das war schlichtweg grandios, muss ich sagen. Aber auch hier, wie bei Tucker und Dale, flacht der Film ganz stark ab, weil wenn sie dann im Pub sind, also im Winchester angekommen sind, ist der Film für mich dann auch lange nicht mehr so lustig wie vorher. Also was vorher wirklich 100% war, ist zum Ende nur noch 30%. Ganz ehrlich, ich finde das Ende, und ich denke mal, dass ich das jetzt nicht spoiler, dass sie Ed dann ja auch praktisch als Zombie, er ja denn ihn als Zombie dann ja in der Scheune halt dann hält wie ein Hund. Das finde ich eigentlich ganz bitter sogar. Lass seinen Freund doch dann in Ruhe sterben, als ihn dann so zu halten. Ganz schlimm. Also gut, das ist natürlich nur als Gag am Ende jetzt gemeint, aber das finde ich, fand ich gar nicht gut. In dem Moment, wenn sie, Patrick, du hast es gerade gesagt, wenn Queen kommt und sie dann noch auf den Alten einschlagen, wo du übrigens eindeutig siehst, dass er Kissen unter der Kleidung hat, aber das nur mal nebenbei angemerkt.
Ja,
das ist natürlich klar. Aber ich muss ja echt sagen, da ist er noch witzig, aber wenn sie dann alle dann reinstürmen und sie dann ja auch dann ordentlich rumballern und schießen, dann wird sie auch ordentlich blutig. Und der Freund, das ist ja übrigens mittlerweile ein Comedian, ne? Ich weiß aber nicht, wie er heißt jetzt gerade, der wird ja dann völlig zerfetzt und auseinandergerissen, wo man sagt, boah, das ist schon eigentlich FSK 18, erst recht, wenn man bedenkt, das ist 20 Jahre alt, ja. Aber abgesehen davon, das Ende ist für mich nichts mehr. Der Film ist immer noch gut, aber so die letzten 25 Minuten, 20 Minuten sind gar nicht mehr gut, finde ich.
Ja, aber das ist auch da wieder der Aspekt, der dich an der Comedy auch abfuckt. Die ersten zwei Drittel sind so Comedy und am Schluss muss so diese Dramakeule rausgehauen werden.
Das stimmt.
Er ist im letzten Drittel wirklich teilweise sehr, sehr ernst dafür, dass er so lockerflockig anfängt. Und dann auch wirklich sich durch das Zombie-Genre durchzitiert. Also nicht umsonst hat Rod A. Romero für Land of the Dead, Edgar Wright, also den Regisseur des Films, und Simon Pegg die beiden als Zombie-Statisten reingeholt für Land of the Dead.
Ja, richtig, genau.
Und die beiden siehst du auch auf dem Cover, wenn du drauf achtest.
Ah ja, okay. Ja, das habe ich gehört, das habe ich zwar nicht gesehen, aber gehört habe ich, dass sie da eingeladen wurden. Aber Markus, noch mal zu dir. Würdest du denn sagen, dass Shaun of the Dead jetzt aber gut ist oder fandst du den jetzt gar nicht jetzt so guckbar?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist so lange her, ich könnte mich jetzt da nicht zu einem Urteil hinreißen lassen.
Okay.
Ich habe ihn damals gesehen und das heißt, das ist jetzt also 20, 19 Jahre her. Ich weiß nur, damals fand ich ihn jetzt nicht gut und auch nicht unbedingt so grandios, wie er euch beiden gefallen hat. Aber das ist ja letzten Endes immer Geschmackssache, ne?
Das stimmt, das stimmt. Aber das heißt, du hast aber auch jetzt keine Muse, den Film jetzt noch mal zu sehen. Also du denkst dir jetzt auch, also interessiert dich jetzt auch gar nicht mehr, um so groß, ne, wahrscheinlich.
Das würde ich nicht sagen. Also ich habe schon oft Filme noch mal geschaut, die ich vor Jahren oder Jahrzehnten doof fand und habe dann irgendwie gemerkt, vielleicht warst du selbst einfach damals nur doof, ne? Also es kann ja auch mal sein, dass der Geschmack sich ändert. Also insofern, ich werde ihm nicht abgeneigt, kann ich nur sagen.
Okay.
Es ist nicht unbedingt so ein Zustand der Doofheit. Manchmal bist du einfach vom Tag abgefuckt, einfach komplett übermüdet. Also manchmal bist du einfach nicht in der richtigen Stimmung, um diesen Film zu erfassen.
Das stimmt.
Ich bin so ein Fan manchmal von, gib dem Film eine zweite Chance. Manchmal funktioniert das. Sagen wir es mal so, ohne die Zweitsichtung würde ich auch Blade Runner bei weitem nicht so abfeiern, weil ich den in meinem jugendlichen Status einfach als ein bisschen langsam in Erinnerung hatte und den ein bisschen behäbig fand. Mittlerweile liebe ich die Atmosphäre, die dieser Film ausstrahlt.
Welchen Blade Runner? Den Originalen?
Den Originalen. Ich fände Blade Runner 2049 ist trotzdem noch der bessere Film, weil der einfach so ein paar Sachen richtig, richtig geil macht. Der mag, der kostet die Atmosphäre aus, aber spielt auch mit den Erwartungen. Also dadurch bricht die auch immer wieder mal und denkst, ja, da haben sie so ein paar geile Kniffe gefunden. Und auch, wie sie mit Harrison Fords Rolle gespielt haben. Ich fand das einfach cool, dass sie mit denen so groß beworben haben. Und da war für mich zum Beispiel, das war so einer der Momente, wo das letzte Drittel wirklich deutlich besser war, weil da kam dann Harrison Ford zu tragen, da kamen dann so diese Gewissensfragen auf, wo ich dann dachte, ja, geil, ihr habt's verstanden und ihr macht dann trotzdem nochmal einen eigenen Film draus.
Ja, ich habe den Film im Flugzeug gesehen, weiß ich noch, und nur um das kurz zu sagen, und war begeistert, dass der läuft. Ich weiß gar nicht, wo ich da hingeflogen bin. Ja, nach Island, glaube ich, war es. Ja, ich war in Island. Und jedenfalls ist es so, dass ich den aber ohne Ton gucken musste, weil in Flugzeugen heutzutage die noch nicht die Möglichkeit haben, dass man sich Bluetooth-Kopfhörer mit dem Soundsystem, also mit dem System in den Sitzen verbinden kann. Und also es war halt so, dass jeder Sitz einen Bildschirm vorne dran hatte, ne? Also Iceland Air war es, glaube ich, ja. Und deswegen konnte ich den Film halt nur ohne Ton sehen. Ich konnte ihn mir aber Untertitel anmachen. Und das ist natürlich schon kacke, ne? Also ich habe den halt nie so oder gar nicht so richtig geschaut.
Ein Film ohne Ton. Jetzt nur mal in den Raum gestellt. Sorry.
Es ist halt kacke gewesen, ich verstehe es ja. Aber ich habe den angefangen zu gucken, ich konnte auch mitlesen und es natürlich ist viel verloren gegangen, gerade bei so einem visuellen Meisterwerk wie das jetzt. Aber ich habe irgendwann festgestellt, dass der mich ganz schön langweilt. Ne? Also ich habe ihn halt auch
wirklich. Welcher davon?
Ich rede von 49 jetzt, ja.
Oh.
Ja, es tut mir leid. Also ich weiß noch, dass Ryan Gosling da mit seiner Freundin, die ja aber nur ein Hologramm ist, dann ja irgendwie dann intim werden will, dann holen sie sich doch aber, ich glaube, Mackenzie Davis spielt das auch, ne? Ist doch eine Prostituierte, die doch kommt, die sich doch dann in das Hologramm reinstellt.
Genau. Und wer spielt das Hologramm?
Das sag's nicht, Vera Entwen.
Nein. Verona Poth, nein, natürlich auch nicht. Es ist einer der Armlast.
Verona Poth, achso, die ist ja bekannt, das da für Science-Fiction-Filme, ne?
Ja, ja, ganz genau. Sag nochmal, wer ist das, Patrick?
Einer der Armlast.
Ah, du musst sie mir kurz sagen, wer das ist. Ich bin raus.
Das ist die eine aus Knock Knock.
Natürlich. Stimmt, sie ist es. Ist das die Blonde oder die Dunkle?
Das ist die Blonde.
Ah, guck an. Ja, die sieht ja umwerfend gut aus. Da hätte er auch einfach direkt sie lassen können. Da müsste sie sich gar nicht ins Programm stellen eigentlich, oder? Obwohl, so hat er beide gehabt.
Nee, Mackenzie Davis, das ist die Freundin von dem einen, jetzt aus dem Speak No Evil Remake.
Ja, und ich muss sagen, ich will das jetzt noch mal kurz erwähnen, ich kann die Frau, glaube ich, eigentlich gar nicht im Speak No Evil Remake ernst nehmen, weil ich wahrscheinlich im Kino immer sagen werde, hau ihn doch einfach allen auf die Fresse. Und zwar so, wie du es in Terminator machst. Weil da ist sie ja sowas von brutal und beängstigend, dass ich die als wehrlose junge Frau gar nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ich glaube in Genesis ist das, ne? Terminator Genesis spielt sie, glaube ich. Oder nee, Dark Fate ist es, ne?
Es ist Dark Fate.
Ja, Dark Fate, ja.
Nee, da war ich in der Pressevorführung, sorry. Nee, ich verstehe es. Weil das ist genau das Ähnliche wie beim Funny Games Remake. Du hast auf einmal einen James McAvoy, du hast auf einmal eine Naomi Watts. Gerade bei diesen Originalen, also auch bei Speak No Evil, da hast du unverbrauchte Darsteller. Du nimmst das deutlich ernster als, ach ja, das ist der Charles Xavier, der Kleine da. Ach, das ist ja die Person, als so eine Person, die du mit so vielen Hollywood-Produktionen in Verbindung bringst.
Genau, und das macht das Original ja nicht von Speak No Evil. Deswegen wirkt der mit Sicherheit besser. Also man neigt ja dazu, das sage ich ja immer wieder, den ersten Film besser zu finden, egal ob man erst das Remake oder das Original schaut. Ne? Das ist bei mir auch schon oft der Fall gewesen, dass ich letzten Endes sage, das Original ist besser oder das Remake war besser. Wenn ich jetzt zum Beispiel an The Ring denke, ja, und hab mir dann danach das japanische Original angeguckt, dachte ich, alter Schwede, was für Kacke. Da ist natürlich das amerikanische Remake viel besser. Und auch bei The Grudge war es ebenso. Und letzten Endes habe ich natürlich das Remake immer zuerst gekannt. Bei Verblendung kannte ich erst das schwedische Original, fand dann den mit Daniel Craig zum Kotzen. Und hier werde ich wahrscheinlich auch jetzt das Remake nicht so gut finden, schlecht mit Sicherheit nicht, aber auch nicht so gut finden wie das Original. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber meiner Meinung nach, man findet das, was man zuerst sieht, immer besser.
Bei Verblendung ist es aber doch auch so, dass Daniel Craig hoffnungslos fehlbesetzt ist für die Rolle, oder? Also der passt doch gar nicht darauf.
Als James Bond passt der da. Also wir kennen ihn als James Bond und da ist er natürlich, ich meine, der jetzt fällt mir gerade der Name nicht ein, der Blomqvist, glaube ich, ne, heißt
ja,
er.
Genau. Blomqvist, ja. Blomqvist.
Und da muss man halt echt sagen, diese Rolle nimmt man ihm überhaupt nicht ab, das stimmt. Also David Fincher ist ein Meister, das kann man sagen, was man will, aber das war nix im Vergleich zum Original, ne.
Trotzdem muss ich ihm zugutehalten, dass er neue Impulse setzen wollte, dass es keine sklavische Adaption ist.
Ja.
Und dass er da auch wirklich versucht hat, so ein bisschen was anderes, sein eigenes Ding da draus zu machen. Aber es ist David Fincher, also er tut mir schon für Alien 3 leid. Und dann hat er da nochmal dieses Remake. Wieso er dann nach dieser Alien 3-Erfahrung dann nochmal in diese Falle reingetappt ist, Ich verstehe es nicht. Sorry.
Ja. Wir waren ja eigentlich bei Komödien, vielleicht wisst ihr das noch.
Ja, stimmt. Ja. Vor einer halben Stunde ungefähr.
Ja, also. genau.
Years ago.
Aber ich muss doch, was haltet ihr denn? Muss ich jetzt auch noch mal kurz sagen, Grüße gehen hier schon mal an Dennis raus, mit ihm habe ich drüber gesprochen. Was haltet ihr von Arachnophobia? Also das ist doch ein Film, den man echt wunderbar als Horrorkomödie bezeichnen kann. Ich habe es damals nicht erkannt, für mich war es damals ein Horrorfilm. Jetzt ist klar, dass er natürlich Comedy-Aspekte beinhaltet. Markus, du erst, wie findest du den? Also ich habe gerade schon gehört, du findest ihn wahrscheinlich recht gut, ne?
Ich habe ihn tatsächlich ganz frisch erst gesehen. Vor 2 oder 3 Tagen, also wirklich ganz, und habe dann auch die Folge direkt danach gehört.
Ach, das ist ein Zufall.
Ich muss gestehen, weil es mich erstmal total irritiert hat. Ich habe gedacht, der Hauptdarsteller wäre jemand anders. Ich habe immer gedacht, das wäre der eine aus Full House. Der Joey, der sieht ihm aber nur unwahrscheinlich ähnlich. Falls ihr wisst, wen ich meine.
Ja, ich habe Full House nie gesehen.
Okay. Erhöhen wir den Mantel des Schweigens drüber. Ja, Steven Spielberg hat ja irgendwie seine Finger im Spiel gehabt bei Arachnophobia. Und ich finde, das merkt man im Film schon irgendwie auch an. Ne? Das ist so, ja, ich hätte gesagt, so Wohlfühl-Grusel-Film. Ne? Der ist nicht wirklich jetzt bretthart irgendwie so. Ich meine, klar, mit Spinnen, was soll da großartig so ganz Schlimmes passieren, außer sie mutieren und werden riesengroß, wie bei Tarantula oder so.
Ja, genau.
Aber das ist ein sehr unterhaltsamer Streifen, den man auch problemlos, würde ich sagen, mit der Familie gucken kann, auch wenn jetzt vielleicht die Kinder noch nicht 16 sind, nimmt da, glaube ich, keiner einen Schaden.
Hast du den denn zum ersten Mal gesehen?
Nein, ich kannte ihn schon irgendwann mal aus dem Fernsehen. Also irgendwann habe ich den schon mal gesehen gehabt. Aber jetzt nicht, also ich hätte ihn jetzt nicht bewusst zu 100% dir sagen können, was da letzten Endes passiert.
Okay. Ja, also ich habe damals schon Grusel gehabt, ne? Gruselmomente. Also ich habe den geschaut, das erste Mal, glaube ich, irgendwie auf ZDF damals. Und was ich noch weiß ist, das ist total verrückt, vielleicht wissen das einige noch, damals gab es Videorekorder, die hatten so Regler für links und rechts, also für den Stereoton. Und ZDF und ARD haben das damals wirklich so gemacht, in den 90ern, dass sie einen Film auch zweisprachig gesendet haben. Und dann konnte man den dann praktisch aufnehmen mit beiden aufgedrehten Kanälen, also für links und rechts. Und dann hast du den Film auf VHS gehabt, aber mit 2 Sprachen. Und wenn du dann den dann laufen lassen hattest, konntest du zwischen links und rechts auswählen und hast den dann auf Deutsch und auf Englisch gehabt. Das ist der Hammer gewesen.
Und du wusstest es nicht und hast beides gleichzeitig geguckt und hast kein Wort verstanden.
Nee, ich habe das schon gewusst. Das war, glaube ich, ein Videorekorder von einem alten Kollegen meines Vaters, den wir bekommen haben. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das kapiert habe, natürlich. Aber ich hatte damals die Möglichkeit, Arachnophobia in den 90ern auf Englisch zu gucken. Natürlich nichts zu verstehen. Ja, also gar nichts. Also das war also 1%. Ja, das ist schon hochgegriffen. Und war natürlich dann begeistert davon und habe mir immer gedacht gehabt, boah, wie gerne würde ich weiterhin Filme auf Englisch gucken, aber zu dem Zeitpunkt war, glaube ich, noch nicht mal die DVD raus bei uns. Also ist das schon Ewigkeiten her. Das wollte ich nur mal kurz sagen, da habe ich mich dran erinnert. So, und jedenfalls fand ich Arachnophobia damals sehr spannend. Ich bin ja auch kein Spinnfreund, das habe ich ja schon mal verlauten lassen hier, denke ich. Und ist für mich auch ganz genau. Nein.
Völlig neue Information.
Ja, genau, richtig. Also der hat mich halt wirklich schon fertig gemacht. Und am Ende dieser Moment, dass die Riesenspinne ja dann auf seinen Körper klettert und so, das ist schon bitter. Also alter Schwede, das ist schon bitter. Patrick, bist du Arachnophob?
Nee, ich habe eher die Höhenangst. Ich hatte dann in meiner Berufsschule, beziehungsweise in meiner zweiten Ausbildung, ich hatte dann einen Kollegen, der hatte immer wieder eine Vogelspinne bei sich mit. Die habe ich dann mal über mein Gesicht krabbeln lassen und so.
Ah, super.
Ich weiß nicht, was da passiert ist. Irgendwie ist es dann bei mir verflogen. Ja, kannst du nach wie vor nicht haben, dass dann diese richtig hässlichen Spinnen bei mir durch die Bude toben. Da nehme ich dann auch das Taschentuch, falls ich mich überwinden kann, zerquetschst du vorher nicht. Ich fand den Film schon früher wirklich eine richtig nette Horror-Comedy. Schon allein, weil John Goodmans Kammerjäger, der hat einfach so einen Comic Relief reingebracht. Der ist Kammerjäger, der ist einfach wirklich so super.
Das stimmt, ja, das stimmt.
Was sagt der? Altes Haus raus, altes Holz raus, neues Holz rein oder so?
No.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist seine wie sagt man so, seine fachmännische Meinung dazu, ne? Oder Idee.
Als er die Spinne zertritt, ne? Ja, ich bin böse, oder was er sagt.
Das sagt er, ganz genau. Das ist übrigens auch das Einzige, was ich damals verstanden habe, als ich ihn auf Englisch gucken konnte, dass er sagt, yeah, I'm bad. Das war das Erste, was ich, und Einzige, was ich, glaube ich, verstanden habe damals.
Und mittlerweile kann ich ihm auch Julian Sands, also Warlock, Satanssohn, der ja da diesen Doktor da spielt.
Ja.
Also diesen Wissenschaftler, der sich natürlich total mit Spinnen auskennt. Der ist mittlerweile so herrlich überzogen. Und auch wenn Jeff Daniels, den du mit diesem Full House Typ da verwechselt hast, also der eine von Dumme und Dümmer.
Ja, genau.
Ja, genau.
Wenn der da mit seiner Weinflasche, nicht der teure Merlot, wenn er dann da am Schluss die Spinne da abfackelt.
Ja, richtig.
Er triggert natürlich Arachnophobiker, aber er hat genug Horror-Comedy-Elemente, dass ich ihn damals auch schon als Horror-Comedy wahrgenommen habe.
Das stimmt. Und ich muss auch sagen, dass der Film zu Beginn allerdings schon sehr horrorhaft ist. Er wird erst zu Comedy, ne? Weil wenn sie da in diesem, Amazonas-ähnlichen Wald da sind, ich weiß gar nicht, wo genau das ist, wenn sie da sind und der dann... Genau, richtig. Genau, das war's. Wenn sie ja dann diesen Rauch da in den Himmel, also nach oben, und dann kommen ja die ganzen Tiere, fallen ja dann tot von den Bäumen. Das finde ich schon doch echt gruselig. Also wenn man arachnophob ist, dann wie ja diese fette Spinne da liegt und dann ihm auf die Kamera springt, oder er ja dann auch dann gebissen wird später, die kommt ja dann an und klettert ja dann in seine Kleidung rein oder in sein Bett rein, meine ich. Das ist schon richtig böse gewesen. Auch wenn die musikalische Untermalung, soundtrack-technisch hier, das gar nicht vermuten lässt, dass wir eine Komödie gucken, dass wir einen Horrorfilm gucken, weil die Musik sagt uns ja, wie wir uns fühlen sollen, ne? Das ist ja schon ganz klar. Und die sagt hier schon aus, abgesehen von den Spannungsmomenten, wenn die Spinne sich nähert, dass das hier was Lustiges ist, ne? Also, das muss man schon ganz ehrlich sagen.
Ich frag mich ja immer, wenn du so einen Film heute drehen würdest, wie der Shitstorm losgehen würde, dass die da die ganzen Spinnen einfach umbringen, um sie zu erforschen.
Oh ja,
aber auch in der Folge hattet ihr das schon sehr schön gesagt. So, ist eine tolle Idee, ne? Du willst Spinnen erforschen, bring sie doch einfach mal um. Dann kannst du dir die Kadaver angucken. Ist
ja, richtig.
Tolle, genau. Idee.
Ja, aber ich meine, natürlich macht es mehr Sinn. Also, ich brauche sie nicht, ums Verrecken nicht, ja. Aber es macht natürlich mehr Sinn, sie am Leben zu lassen, um sie zu studieren, um sie anzugucken. Ich muss euch was erzählen. Hab ich gestern geschickt bekommen. Ein Video eines Hummers oder eines großen Krebses, würde ich sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, der ist in einem Kochtopf am Brodeln, ja, der ist allerdings noch am Leben, hat sich ein Stück Brot geschnappt in der Suppe und zieht da so Stücke ab und steckt sich die in den Mund und isst die, während er im Kochtopf ist und oben drüber steht, manchmal muss man halt einfach auch alles scheißegal sein, so mit Dreh. Also, das war so ein Irrsinn.
Der Hummer frisst wirklich Brot dabei.
Da war Brot da war ein Stück Brot in der Suppe. Das hat sich der Krebs geschnappt, ja. Also,
Alter.
Total irre. Das Video ist so irre. Der liegt dieses Tier in der Suppe, ist kurz davor gekocht zu werden und isst aber erstmal genüsslich an dem Brot, was er da gefunden hat. Und zieht sich so Stücke ab und steckt sich die ins Maul. Das ist Irrsinn.
Ich dachte, die schmeißt man in kochendes Wasser und die sind dann relativ schnell tot.
Ja, das dachte ich ja eigentlich auch immer. Also deswegen, das hat mich auch ein bisschen gewundert. Aber das dachte ich auch.
Findet ihr, Trash-Filme gehen auch als Komödien durch? Also es gibt ja durchaus Filme, die absichtlich Humorelemente haben. Aber sowas wie Sharknado, ist das eine Komödie oder ist Trash-Film was anderes? Also ich finde, es ist was anderes.
Ja, ich würde auch sagen. Also der Unterschied ist eigentlich auch recht deutlich, oder merkt man eigentlich recht deutlich. Es ist natürlich ein krasser Unterschied, weil Trash ist ja nicht ernst zu nehmen. Okay, gut, die Frage ist, wie sehr kann man eine Horrorkomödie ernst nehmen, ne? Also eine Horrorkomödie ist ja sowas wie jetzt Shaun of the Dead, was, oder auch Zombieland, den haben wir noch gar nicht angesprochen, was das ja so auf die Schippe nimmt. Da nimmt man so dieses Echte, was man dann ganz gekonnt wirklich mit Comedy vermischt. Und das finde ich super klasse, wenn einem das gelingt. Wenn man allerdings etwas Echtes nimmt und das mit einem völligen hirnlosen Blödsinn kombiniert, der überhaupt nicht abnehmbar ist, dann ist das für mich keine Komödie, denn dann kann ich das halt einfach schlichtweg, ich weiß, es ist nicht ernst gemeint, aber trotzdem kann ich darüber nicht lachen. Und da muss ich halt jetzt wieder ansprechen, Dawn of the Dead, Patrick, wir haben drüber gesprochen, dieser Film hat bei mir damals im Kino schon nicht funktioniert und 20 Jahre später auch nicht nach der Besprechung, vor der Besprechung logischerweise, weil der natürlich sich nicht ernst nimmt, Aber er ist aber auch keine Komödie. Er wird nicht als Komödie beworben. Er wird als Horrorfilm beworben und ist für mich trotzdem den Comedy-Elementen, die drin sind, schlichtweg scheiße. Weil der einfach er hat diesen Comedy-Aspekt nicht, wie Shaun of the Dead oder Zombieland das haben. Ich bin mir sicher, dass ihr alle versteht, was ich meine.
Sagen wir es mal so. Er ist mittlerweile gar nicht mal so gut gealtert. Er ist teilweise unfreiwillig komisch.
Okay, habe ich gar nicht gemerkt.
Aber er ist eindeutig kein Trashfilm. Also
nein, Trashfilm ist es nicht, nein. Aber es ist kein Trashfilm und es ist auch keine Horrorkomödie. Es ist ein Horrorfilm, der leider in eine völlig andere Richtung geht, die mir nicht gefällt.
Es gibt genug Elemente, die ich an diesen Film feiere, aber es ist mittlerweile nicht mehr so kohärent.
Kennt ihr Zombieber?
Ja.
Also ich kenne den noch nicht. Ich kenne den Titel natürlich und ich wollte ihn auch immer mal schauen, aber den habe ich schon nicht gesehen. Das ist ja wahrscheinlich ein Trash-Film, ne? Der ist ja wohl in der Kategorie.
Ja, eindeutig. Das ist, wobei, ich bin der Meinung, Zombieber ist kalkulierter Trash. Für mich ist Trash das, was liebevoll inszeniert wurde, dann aber wirklich mit Vollkaracho gegen die Wand gefahren wurde.
Ja, aber das dann ja mit Absicht dann.
Genau. Ja, aber dann ist Zombieber doch Trash.
Ja. Zombieber muss Trash sein.
Ja, aber Zombieber ist kalkulierter Trash, darauf war ich hinaus.
Ja, also so wie Sharknado oder zum Beispiel auch.
Ja, Sharknado geht ja noch, aber hier, es gibt doch diese ganze Reihe mit Two-Headed Shark Attack, Three-Headed Shark Attack. Ja. Genau, einer fehlt. Welcher war es? Der vierte oder der fünfte? Ich bin mir nicht sicher.
Der fünfte. Oder sowas wie Heimalarm auf Mallorca, das ist für mich
Trash. Das war ja ein RTL-Fernsehfilm, war das doch, oder?
Mit Ralf Möller,
ja,
oder?
Ja, genau.
Das ist Trash.
Nee, das ist eine ganz andere Form. Das ist.
Das war ernst gemeint.
Ja, eben, das ist Trash wider Willen, würde ich mal sagen.
Ja,
das
richtig,
ist so wie,
genau.
Kennt ihr hier mit, wie heißt sie? Kathi Bauer hier, oder wie die heißt, die bei Hintergitter mitgespielt hat? Ja. Genau, das Biest im Bodensee oder so ähnlich?
Nein.
Nee, das kenne ich nicht. Das habe ich noch nicht gehört.
Das war auch so ein TV-Trash-Film von RTL, glaube ich. Ganz
sie
komisch.
Sie ist mittlerweile übrigens der Ersatz für Franziska Pigula, also die Synchronstimme für Gillian Anderson bei Kassel-Jäger John Sinclair.
Ja, das stimmt. Ja, der Hörspielserie. Ja.
Okay, da hat die ja tatsächlich wieder was gemacht. Also die war ja im Dschungel, ne, weiß ich, aber danach dachte ich, war Feierabend, aber dann hat sie tatsächlich doch noch was gemacht wieder.
Kennt ihr Cody McFadden, die Bücherreihe von ihm?
Ja, ja.
Hat sie eine Hörspielserie zu gemacht, da hat sie die Hauptrolle gesprochen. Smokey Barrett heißt die doch.
Wow, okay.
Da gibt's Hörspiele von, das hat sie gemacht.
Sagen wir es mal so, sie ist markant genug. Die hat bestimmt wirklich einiges in der letzten Zeit gemacht, das wir einfach nicht gesehen haben.
Ja.
Einfach weil es nicht unsere Filme bespielt.
Wahrscheinlich.
Ja.
Okay.
So,
okay.
Aber ich denke, dass solche Personen dann nach wie vor in Hörbuchbranche oder in Hörspielen dann trotzdem markant genug sind, dass dann so jemand immer wieder angeheuert wird.
Ich denke auch, ja.
Ihr müsst mich beide jetzt zum Schluss der Folge bitte davon überzeugen, jemals, wenigstens einmal, Zombieland zu schauen. Denn ich habe diesen Film bis heute nicht geguckt. Und ich habe überhaupt keinen Bock drauf. Sag ich ganz ehrlich, Er reizt mich nicht eine Sekunde. Er gucke ich Werbung aus den 90ern, glaube ich.
Wie verführerisch sind Schokocrossies.
Ja, genau. So wollen wir wieder anfangen jetzt, ja.
Nee, lieber nicht.
Lieber nicht,
Wer das hören möchte, kann die andere Folge hören.
Das stimmt, genau. Also, ich sag ehrlich, mein Bruder hat mir vor vielen Jahren irgendwann gesagt, da gibt es einen Film, der heißt Zombieland. Und den musst du gucken. Den musst du schauen. Also, er hat sich so bepisst. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich glaube, ich fang mal an. Ich meine, dass ich so die ersten 3 Minuten geguckt habe und die sollen ja schon echt kultig sein. Ich habe sie vergessen. Habe aufgehört. So, und mich hat dieser Film halt schlichtweg einfach nicht gereizt. Patrick, sag doch mal ein paar Sätze, warum ich diesen Film gucken sollte.
Bill Murray hat da einen seiner besten Cameos überhaupt.
Ja, das habe ich mal gehört.
Und Woody Harrelson ist in seiner Jagd nach Twinkies, der ist einfach super.
Okay.
Also gerade wenn du Woody Harrelson magst.
Zombieland, boah. finde ich großartig. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay.
Alles, was für mich eben bei Shaun of the Dead vielleicht nicht angekommen ist, ist bei Zombieland absolut bei mir angekommen. Ich habe ihn aber auch erst relativ spät gesehen. Der ist ja von 2009, wenn ich mich nicht völlig irre. Und ich habe den, glaube ich, erst so Mitte der 10er Jahre gesehen. Und auch eher durch Zufall, weil ihn mir wirklich jemand empfohlen hatte. Und ich fand ihn einfach nur unglaublich witzig, diese ständige Spannung zwischen den beiden Protagonisten, also zwischen Columbus und Tallahassee heißen sie ja, ne? Also Jesse Eisenberg und Woody Harrelson. Großartig, wie die beiden so als ungleiches Paar durch die Gegend ziehen. Die müssen nur irgendwo stehen und sich einfach nur angucken. Das finde ich schon zum Lachen, weil die so überhaupt nicht zusammenpassen. Ah, großartig. Und die Gags, die es einfach nur gibt, diese Überlebensregeln, was du tun musst, wie viele, was du am besten tust und also. Aber drei Minuten, was passiert denn in den ersten 3 Minuten? Da ist doch eigentlich noch gar nichts passiert.
Die ersten 3 Minuten sind die Einführung dieser Welt und Alex hat das einfach viel zu ernst genommen.
Wahrscheinlich, ja.
Noch gar nichts von dieser Chemie mit den Charakteren mitbekommen. Durch diesen Film wurde unter anderem zusammen mit Superbad Emma Stone quasi bekannt.
Stimmt.
Also das war so eine ihrer ersten großen Rollen. Und ich finde, er hat das Zombie-Genre wirklich herrlich selbstironisch betrachtet. Den Totenfilm finde ich auch noch halbwegs okay, aber er hat wirklich so ein paar nette Gags. Also da Jesse Eisenberg hat eine Clownphobie und auch diese Clownphobie wird in diesem Film quasi nochmal eine Rolle haben. Woody Harrelson auf seiner Jagd nach den Twinkies ist halt einfach super. Jesse Eisenberg steckt dann halt noch in seiner Pubertät und das erste Mal, dass ihm passiert, das wird dann wirklich sowas Ekelhaftes, wo sich seine Freundin gerade während er dabei ist, fast schon zu kommen, handelt sich in einen Zombie und schon allein das ist so herrlich eklig und das ist Amber Heard, dieser Zombie.
Oh, Amber Heard spielt da mit, okay.
In der Tat,
ja. Also für so ein paar Sekunden.
Ja, das wusste ich gar nicht, okay. Wahrscheinlich tue ich dem Film Unrecht. Also es gibt es ja, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt und das geht, glaube ich, jedem von uns so, man bekommt ständig einen Film empfohlen und je öfter man den empfohlen bekommt, desto weniger hat man Bock drauf. Ja, genau, man ist genervt, ja. Oder man will diesen Hype einfach nicht mitziehen, weil es einem einfach auf den Sack geht, irgendwann immer das Gleiche zu hören. Und Zombieland ist an mir immer vorbeigegangen. Ich habe ihn mir gerade auf meine Watchlist gepackt. Der ist ja jetzt ja auch ganz oben. Also nachdem ihr jetzt beide und Markus, gerade du jetzt auch mit deinem, was du sagtest, den wirklich in den Himmel gehoben haben, muss ich echt sagen, dann werde ich mir den dann wohl doch mal anschauen, um mal mitreden zu können.
Jetzt noch einen Namen in den Raum werfen. Einfach weil er auch für mich so ein bisschen so der Inbegriff ist von Horror-Comedy. Tim Burton. Also er hat auch wirklich einiges dazu beigetragen. Im Prinzip ist er so der Inbegriff von Goth-Horror, von diesen verschnörkelten Zirkeln, die immer wieder in Horrorfilmen auftauchen. Aber auch er ist irgendwo so halbwegs prägend gewesen für den Comedy-Horror.
In welchem Film meinst du jetzt sowas wie Edward mit den Scherenhänden oder so? Oder was genau sprichst du an?
Ja, Edward mit den Scherenhänden, Beetlejuice und vor allem Sleepy Hollow. Also wirklich Sleepy Hollow ist so, er ist jetzt nicht unbedingt Horror-Comedy, aber er ist so Off-Horror.
Ich muss sagen, dass Sleepy Hollow ist in meinen Augen eigentlich wirklich schon ein gelungener Horrorstreifen. Der hat gar nichts mit Comedy zu tun. Der einzige Grund, warum man das meint, ist, weil Johnny Depp hier blödelt. Ne? Also er ist halt hier nicht ernst zu nehmen und das ist halt der Grund, warum man manchmal dann doch eher lacht. Also ich musste da nie lachen drüber. Ich erinnere mich noch daran, das muss ich kurz sagen, im Kino damals, das habe ich gar nicht verstanden, wie er zum ersten Mal den Enthaupteten sieht. Dann wird er doch bewusstlos danach. Und dann ist es so, dass er später doch dann wieder wach wird im Bett und dann kommt dann doch irgendjemand auf ihn zu, ich weiß nicht, wer das ist, und dann sagt er, es war der Enthauptete. Ja, so völlig in Panik. Und das war irgendwie damals im Kino für alle ein Grund, schallend zu lachen. Der gesamte Saal, wo ich mir so dachte, alter Schwede, Leute, ist das jetzt so witzig gewesen? Klar hat er das vorher nicht geglaubt, diese Geschichte, ne, dass da der Enthauptete unterwegs ist. Jetzt hat er ihn gesehen und jetzt ist er überzeugt, dass es stimmt. Aber warum das jetzt so lustig war, das habe ich nie verstanden. Und vielleicht halten die Leute den Film oder einige den Film deswegen irgendwie so in so ganz tief in ihn drin, auch als Komödie, aber für mich ist der nie comedy-mäßig gewesen.
Nee, ich wollte nur sagen, dass auch Tim Burton wirklich so ein bisschen was für den Mainstream-Horror beigetragen hat.
Aber wo wir gerade bei Tim Burton sind und auch bei Johnny Depp, kennt ihr Dark Shadows aus 2012?
Ja!
Der ist lustig. Der ist echt super.
Der ist scheiß lustig.
Nee, ja. Den kenne ich gar nicht. Der sagt mir gar nichts.
Er ist ein Vampir, oder? Oder was ist er?
Er ist ein Vampir, also er wird quasi verflucht.
Und er kommt in der modernen Zeit irgendwie an. Genau. Und irgendwann, da steht da so ein Zaubertroll, so eine Figur von einem Zaubertroll. Und er hat dann irgendwie Angst davor, weil er nicht so richtig weiß, was das ist. Also sehr lustiger Film. Sehr speziell ist bei Tim Burton ja immer so, aber Dark Shadows ist ein sehr lustiger Film. Ich habe ihn zwar auch nur einmal gesehen, aber ich habe ihn sehr gut in Erinnerung, kann ich nur sagen. Und der ist auch von Tim Burton.
Das ist der eine Film, wo Eva Green von Juliana Jakobite synchronisiert wird. Und danach haben sie die für 300 Teil 2 angefragt und die hat abgelehnt, weil sie gemeint hat, nee, sie passt absolut nicht auf diese Rolle. Und ich habe ihr dann geschrieben, sei froh, 300 Teil 2, der macht zwar Spaß, aber sogar für mich als Comic-Fan. Ich habe den nur einmal gesehen. Und das sagt einiges aus. Also, dass ich als Comic-Fan den Comic-Film nur einmal gesehen habe.
Ja, okay.
Ja, 300, ich erinnere mich. Sparta.
Sparta, so ist es. Das ist Sparta. Sag mal, wir sind sowieso bei Komödien, wir haben auch über Spoof gesprochen. Ich sag ganz ehrlich, gut, dass du es sagst, Markus. Dieser Film, meine Braut, die Spartaner und ich, glaube ich. Das ist, ich sag euch ganz ehrlich, Leute, das ist für mich der beste Spoof-Film, den man gucken kann.
Alter!
Es ist mein voller Ernst. Ich weiß, der wird sehr zerrissen, der wird fertig gemacht. Aber dieser Film hat mich auf den Boden gehabt. Also da gibt es diesen Moment, ich meine, da kann ich gar nicht aufhören. Weißt du, wenn, also der Hauptdarsteller, ne, wenn er doch dann bei diesen grässlichen Viechern doch dann den Plan macht und sagt, wir sind hier und der Gegner ist hier und wir werden dann hier herumgehen und dann malt er doch aber einen Penis mit Eiern und das merkt er selber nicht, aber diese hässlichen Gnome merken das und können sich das Lachen nicht verkneifen und ich finde das so köstlich. Ich hab Tränen gelacht und wenn sie dann das Orakel sehen und das ist doch dann diese junge Frau, die hat doch dann irgendwann Haare unter den Achseln und er macht ja dann so, verzieht das Gesicht und dann dieser hässlichen Gnome so, guck mal an, wie ich aussehe, das ist für mich scharf, okay? So, das ist so köstlich.
Weißt du, was gerade das Schlimme ist? Du hast dir bis eben wirklich so den Ruf als Filmsnob aufrechterhalten, aber dann lachst du dir den Arsch ab bei diesem Film.
Ja, es tut mir leid.
Ja, Alex, deine Reputation ist jetzt im Eimer, aber...
Okay, es tut mir leid, ja, ich gebe es ein.
Aber wo wir bei solchen Filmen sind, kennt ihr die diversen Twilight-Verarschen? Hier Beileid, bis einer heult oder so?
Ja, bis einer weint, glaube ich, war das.
Ja, irgendwie so.
Boah, die kenne ich nicht, die sind mir vorbeigegangen. Weil die sind schlecht.
Aber die war auch... Ja, aber die sind schlecht lustig, das ist allein... Ich weiß es gar nicht mehr. Entweder erträgst du das keine 3 Minuten oder du kannst wirklich die ganze Zeit lachen. Es ist ja auch so bescheuert alles.
Also ich bin jetzt gerade voll drin. Ich kenne die leider nicht, aber es gibt ja auch in den Film doch am Anfang dieser Moment, dass er doch dann ausgesetzt wird und er muss doch dann selber, also in 300 Verarsche meine ich jetzt, wo muss er doch dann klarkommen? Und dann ist doch dann so, dass er doch dann so friert und dann liegt doch dann Subway Sandwich und dann beißt er da rein und sagt, keine Mayo, und schmeißt das wieder weg. Und dann kommt dieser Pinguin, mit dem er kämpft und der hält ihm doch die Nüsse ins Gesicht und scheißt ihm in den Mund und sagt dann doch so, hab dich mit offenem Mund erwischt. Das ist so krass.
Bei Beileid sitzt Edward irgendwann hinter Bella und sie furzt. Und er sitzt dann da, ist ja hochgelaufen, weil er sich ja im Schlaf beobachtet. Das ist auch so eine Szene. Entweder lacht man wirklich sich weg oder man denkt nur, Gott, wie niveaulos.
Das ist doch völlig unlustig.
Genau. Sagt der sich gerade immer in den Mund scheißt, den Arsch ab.
Ja, es tut mir leid. Es tut mir ja leid. Aber der hat.
Also bei der Folge, Alex, solltest du dringend hier ein E drauf machen, ne, für die ganzen Streamingdienste wegen deutlicher Sprache. Sonst geht das nicht mehr durch hier, was wir hier gerade gesagt haben.
Ja, genau. Also ich weiß nicht warum, aber diesen Film, ich wollte den natürlich auch nicht gucken und ich gebe auch zu, ne, den kann man nicht fertig schauen. Also da gibt's so irgendwann diesen Moment, weißt du, wo sie ja dann immer so tanzen zusammen und so, das ist halt auch blöd dann irgendwann. Und dann ist er so nach, ich schätze mal wirklich 40 Minuten gar nicht mehr guckbar. Das gebe ich echt zu. Aber diese ersten 30, 40 Minuten schätzungsweise, die sind für mich einfach köstlich. Ich weiß nicht warum, aber der Film, der packt mich völlig von seinem kranken Scheißhumor. Ich gebe es echt zu. Aber weißt du, das haben diese Spoof-Filme sowieso immer. Das ist auch Scary Movie, zumindest die von den Wayans-Brüdern noch damals. Die werden dann auch zum Ende kacke. Sind sowieso kacke, mal das davon nebenbei angemerkt. Aber auch zum Beispiel Schrei, wenn du weißt, was ich letzten Freitag den 13. getan habe. Das ist ja auch eine Verarschung.
Das ist Shriek, ne?
Heißt ganz der. Genau, Shriek ist das. Ja. Ich glaube, den habe ich nur einmal wirklich bis zum Ende geschaut. Den habe ich nie wieder geguckt, weil so die ersten 30, 40, 45 Minuten sind wirklich köstlich. Da sind einige wunderbare Momente bei. Da ist Scary Movie ein Scheißdreck dagegen. Also zumindest die ersten beiden Teile. Der kann sich echt was von abschneiden. Der ist so gut. Der ist so gut. Zumal ja auch der Killer nie jemanden umbringt. Die bringen sich ja immer selber oben auf der Flucht, weißt du? Und dann gibt's ja diesen Moment, wo er sich eine Zigarette entzünden will und dann ist seine Maske noch in Brand. Es ist so köstlich. Aber der Film, die werden am Ende hin einfach sowas von anstrengend dann und auch dann irgendwann unlustig, dass man nicht weitergucken kann. Aber die weißt du, da merkst du richtig, wie denen die Ideen ausgegangen sind zum Ende hin.
Kennt ihr die Dracula-Verarsche von Mel Brooks, Tod aber glücklich?
Ja, mit Leslie Nielsen.
Ne? Ich mag den so total.
Ich habe den noch nie gesehen. Ich kenne den gar nicht.
Oh, schweres meine Vergehen.
Was du sagst hier in dieser Folge, du hast noch nicht Reanimator gesehen.
Du guckst
hier
meine Braut und die Spartaner, aber guckst nicht hier Mel Brooks. Ne?
Ja, richtig, genau.
Man muss ja nicht immer alles gucken, aber wegen Dracula, das ist, also das musst du mal gucken, das ist großartig. Die verarschen doch so schön diese Schattenszene, die es im Original Dracula gibt.
Ach ja.
Also Leslie Nielsen ist ja Dracula, ne? Und er fällt die Treppe runter. Und dann wird er gefragt, ist alles in Ordnung? Und er so, ja, ja. Und hinter ihm sein Schatten hält sich so den Rücken und so, oh.
Ach so, okay, ja, gut.
Oder er tanzt mit seiner Braut da und der Schatten fängt halt an, mit ihr mehr oder weniger zu kopulieren im Hintergrund. Und er so, ey.
Ja, nicht nur mehr oder weniger.
oder auch mit Renfield. Renfield ist so großartig.
Ey, Renfield ist so geil, wenn Van Helsing da diese Leiche da auseinander nimmt.
So viel Blut kann nicht mehr drin sein, ne?
Es ist so geil.
Aber wollt ihr mir jetzt damit sagen, dass der Dracula-Film lustiger ist als der Spartaner-Film? Ist das jetzt das, was ihr mir sagen wollt?
Ja, auf jeden Fall.
Er ist bestimmt auf jeden Fall niveauvoller. Darauf können wir uns, glaube ich, einigen.
Ich habe nichts Niveauloses erzählt eben, oder?
Nee, der Pinguin kackt ihm in den Mund und sagt, ich habe getroffen.
Nein, es ist total
passiert einem jeden Tag.
Ja, genau.
Auf das der Arbeit. Jeden ne?
Montag. Ist ja, typischer Montag.
Typisch ist auch ganz normaler Montag. Da kommt der Pinguin und scheißt dir in den Mund. Passiert jeden Tag.
Ich muss den Film gucken wieder. Jetzt habt ihr mich auf den Spartaner-Film. Nee,
Dracula. Tod aber glücklich.
Ich weiß, ich guck den ja.
Allein fürs Finale. Wenn Dracula irgendwo unterm Dachstuhl hängt, Renfield eine Dachschindel irgendwie wegmacht, das Sonnenlicht auf ihn fällt, Dracula verbrennt, fällt runter und ruft, Renfield, du Arschloch. Großartig. Ich
finde auch so herrlich ausgekostet. Es war wahrscheinlich auch so die Vorlage für den Renfield-Film. Also Renfield, der frisst hier wirklich abartig viele Insekten.
Ja. Das fragt der Arzt ihn doch, ne? Haben Sie sich da gerade ein Käfer in den Mund gesteckt? Nein, und das Bein guckt noch raus.
Und dann kaute der vor ihm noch so ein Insekt. Es ist so herrlich. Also es ist im Prinzip der Bram Stoker-Dracula-Film.
Ja.
Von Francis Ford Coppola, sorry.
Genau.
Der Name ist mir gerade entfallen. Im Prinzip ist das die Blaupause davon, alles, was unser Gary Oldman damit so einer Würde gespielt hat, das verkommt hier zu so einer Parodie. Also wenn du die Spartaner so dermaßen abfeierst, dann wirst du diesen Film nehmen, weil der noch halbwegs Niveau hat.
Okay.
Also wirklich diese Anfangsperücke, die wirklich so aussieht, als hätte er so zwei Brüste auf dem Kopf und er das dann einfach so ablegt.
Okay,
super. Leslie Nielsen ist auch so cool, wie er die Leute da versucht zu hypnotisieren.
Oh ja, genau. Nicht du, du.
Okay, ich werde auf jeden Fall, ich werde es mir merken in jedem Fall.
Und dann wirst du uns hassen, weil du ihn gar nicht lustig findest.
Nein, nein, nein. Also ich finde ihn mit Sicherheit gut. Ich finde auch mit Sicherheit...
Wird niemand in den Mund geschissen. Also nee,
ja, dann ist das ja nichts.
Nee, aber dafür spritzt sehr viel Blut, als die eine gefehlt wird. Und dann sagt Mel Brooks noch irgendwie, er ist ja von Helsing, ja, hauen Sie nochmal drauf, so viel kann doch nicht mehr drin sein. Und dann kommt nochmal so eine Riesenfontäne raus.
Er stellt sich da erstmal hinter den Pfosten, weil er weiß,
ja, genau,
Blut spritzen wird. Also... Wo bei Franz Ford Coppolas Dracula, wo du gemerkt hast, dass Keanu Reeves schauspielerisch limitiert ist, da legt er einfach nochmal einen drauf und overactet sich da einen ab. Also da spritzen wirklich Blutfontänen raus.
Mhm.
Und dann gibt's auch immer wieder so Gags, wenn Leslie Nielsen versucht, da jemanden zu hypnotisieren und das klappt nicht.
Na gut, also ich denke mir, dass... Also, dass ihr mich überzeugt habt, ich habe das Titel vor Augen, also das Titelbild, ne? Es hat mich halt ehrlich gesagt nicht so angesprochen, weil ich wusste, es ist eine Komödie, aber ich habe das jetzt für nichts Niveauvolles gehalten.
Es ist auch nicht niveauvoll, aber niveauvoller als die Spartaner.
Ja, boah, ihr tut dem Film aber wirklich Unrecht. Wisst ihr was? Ich werde nach der Veröffentlichung dieser Folge werde ich eine Abstimmung auf Insta machen, ob Spartaner ein guter Film ist, eine gute Komödie ist. Und dann sehen wir, was die Leute davon halten, okay? Wollen wir das so machen?
Ja, Moment mal, du musst dann aber drei Antwortmöglichkeiten geben. Ja, nein und habe ich nicht gesehen.
Ja, kann ich da machen. Machen wir genauso.
Dann ist
Weil sonst haben ihn drei Frage. Leute gesehen und sagen, ist geil.
Ja, das stimmt.
Nee, ich glaube, dass dann wirklich Leute aus Sympathie zu Alex voten und sagen, ja, ich fand den geil, weil sie einfach Alex imponieren wollen. Also wie viel kannst du denn auf diese Umfrage geben?
Okay, da hast du eigentlich recht, aber da würde ich doch darum bitten, ehrlich zu antworten.
Genau, antwortet ehrlich, nimmt keine Rücksicht auf meine Gefühle.
Ja, richtig, genau. Okay, Leute, das war auf jeden Fall sehr witzig. Es hat mir gut gefallen. Also wir haben ja jetzt zum Ende dann doch noch sehr viel lachen müssen. Das fand ich super.
Es ist ja deeskaliert.
Ja. Also ich habe Spartaner schon auf Pause. Es geht gleich los. Nein, war ein Spaß.
Besprechung folgt im Anschluss, ne?
Ja, richtig, genau. Hast du Markus mit dir, ja? Hast du Lust?
Ja, auf jeden Fall. Du musst dich nur erst mal irgendwo finden.
Okay, ihr beiden, dann danke ich, dass ihr dabei wart. Hat mir gut gefallen. Haben jetzt auch eine schön lange Folge hinbekommen. Dann kann ich nur sagen, hat mich gefreut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß.
Auf jeden Fall. Wir sprechen
den nächsten Frighteners.
Ja.
Ja, genau. Ja,
wir haben uns darauf festgenagelt.
Genau, da kommst du nicht mehr raus.
Das ist wahr, das stimmt. Okay, alles klar, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen restlichen Sonntagabend und bis zum nächsten Mal.
Bis dann, ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.